Verehrte Schwestern, liebe Brüder, herzlichen Dank für die ehrenvolle Einladung. Es ist mir, als sei es erst vorgestern gewesen, dass ich in einer etwas zweideutigen Kaschemme in Frankfurt zusammen mit Peter Beierhaus, etwas anderes fanden wir nicht, die Endredaktion machten für die Frankfurter Erklärung, die ja die Grundlage wurde für die Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Mission. Und wir können Gott nur dankbar sein für das, was er in ihrer Gemeinschaft und durch ihre Gemeinschaft gewirkt hat. Danke auch, dass Sie mich auf dieses Thema angesetzt haben. War für mich interessant. Zwar hat mich einige letzten grauen Haare gekostet. Die Frage, ob ich auch nur einigermaßen das getroffen habe, was Sie sich mindestens im Vorstand vorgestellt haben, bei diesem Thema Heilsverständnis, Soteriologie im Kontext der Traditionskirche. Aber es hat mich dann getröstet, eine Erinnerung an einen Ulmer Posaunentag. Da hatten wir den Bischof Lilje eingeladen als Festredner. Und ich habe nachher die Posaunenbläser gefragt, wie war denn die Festansprache? Ach, haben sie gesagt, das ist für uns nicht so wichtig, da hören wir selten zu. Da müssen wir das Wasser aus den Instrumenten lassen, die nächsten Noten vorbereiten. Und so in diesem Stellenwert habe ich gedacht, könnte auch bei uns, die wir alle die Bibel auslegen, den Andachten wichtig ist, in der Lage sein, dass wir manchmal merken, wie wir selbst, wenn wir nicht predigen, nicht verkündigen dürfen, abschalten. Also wenn Sie gelegentlich einen Strang aufnehmen nach einer Diskussion, bin ich dankbar, wenn Sie Rückmeldungen geben. Das war Vorbemerkung 1. Vorbemerkung 2. Bitte nie überheblich über Traditionskirchen reden. Man wird schneller alt, als man selbst das will oder als man es merkt. Die Korrosionserscheinungen merken meist die anderen. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass selbst sogenannte junge Kirchen, Kirchen der ersten Generation, schon verschlafen und alt waren. Dass in Korinth die Tradition eines Sakramentalismus war. Und Paulus musste sagen, das macht es noch nicht aus. Volk Israel ist getauft worden im Roten Meer und hat vom Manna gegessen. Und der Gemeinde in Laodicea musste gesagt werden, wach auf, ich stehe vor der Tür, du bist jämmerlicher, als du selbst meinst. Und der Gemeinde von Ephesus, die uns in diesen Tagen immer wieder beschäftigen wird, musste gesagt werden, merkst du dir nicht, dass du aus der ersten bräutlichen Liebe deines Herrn herausgefallen bist? Übrigens zum Thema, wie kommen wir eigentlich dazu, dieses Bild von der ersten Liebe immer so zu deuten, das sei unsere erste Liebe. Da merken Sie schon was von der Akzentverschiebung, dass die Tat des Herrn usurpiert wird und uns zugemessen wird. Die Gemeinde von Ephesus aus der bräutlichen Liebe ihres Herrn gefallen. Es war ja gleichgültig. Also, es gibt schon in jungen Gemeinden und vielleicht sogar in Missionsgesellschaften, die sich sehr vital vorkommen, Korrosionserscheinungen, Ermüdungen, Verschlafenheit, erstarrte Traditionen. Apostel Paulus sagt mal, solange wir uns an uns selbst prüfen, können wir Lob haben, wir sind verhältnismäßig gut. Die eigentliche Prüfung, 2. Korinther 13, ist, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht, ob der Herr in euch wirkt. Es kann sein, dass der Herr in einer Traditionskirche wirkt und einer jungen Bewegung ausgeschlossen ist. Das ist das einzige Maß, das im Neuen Testament gilt. Nicht Tradition oder Nicht-Tradition. So, ob der Herr lebendig ist. Vorbemerkung 3. Bitte nie negativ über Tradition reden. Israel war eine Glaubensgemeinschaft aus Tradition. Die Väter haben den Glauben den Söhnen weitergegeben. Das war sogar ihre Pflicht. Und es gab heilvolle Traditionen Israel. Römer 9 sagt der Apostel Paulus, welchen gehört der Gottesdienst und die Väter und die Kindschaft und der Bund und das Gesetz und die Propheten. Wunderbare Traditionen. Und es gab eine Unheilstradition, dass Israel permanent vom Segen Gottes abgefallen ist. Und es gab die Heilstradition, dass Gott in dieses abgefallene Israel seine Propheten entsandt hat. Und es gab die Unheilstradition von unserem Herrn in Markus 12 erwähnt, dass diese Propheten abgestoßen, abgeblockt, ausgegrenzt wurden. Ein Gewirr von Traditionen, von Heils- und Unheilstraditionen. Und unser Herr sagt, das Heil kommt aus Israel. Das Heil kommt von den Juden. Trotz der Unheilstradition. Es gibt überall dort, wo es eine gewisse Geschichte Gottes mit Menschen gibt, gute und schlechte Traditionen. Und oft ist es eine Gemengelage. Ich möchte jetzt nicht der Dr. Hahn sein, wir nehmen beide schon ihm so viel Brocken da weg, ich weiß gar nicht, was der heute Mittag mir erzählen soll, aber er ist so begabt, dass er das alles macht. Also eine Gemengelage, wie doch auch, sagen wir mal, in unserer evangelischen Kirche. Wir schätzen doch das, was uns von Augustin her überkommen ist. Wir haben die Arbeit der Reformatoren, aber dann gibt es Erstarrungen der Orthodoxie, aber auch gläubige Väter in der Orthodoxie, wie Paul Gerhardt. Uns gibt den Pietismus, den separatistischen Pietismus und den der Kirche gebaut hat, Gemeinde Jesu gebaut hat. Wir stehen in einer Tradition drin, der Erweckung. Und unser lieber geistlicher Vater Hans Brandenburg hat manchmal gesagt, betet nicht so sehr um eine Erweckung, denn eine Erweckung ist wie ein Sturzbach, der auch viel Schutt mit sich führt. Und wenn das Wasser verlaufen ist, wird es noch der Schutt da. Gemengelage. Selbst was Erweckung ist. Deshalb redet nie zu negativ von Tradition, sondern die Frage ist, was von der Tradition transportiert wird. Ich wohne schon in Korntal in der Hoffmannstraße. Wir ziehen so oft um, dass selbst Ihre Adressenliste nicht mehr ganz nachkommt. Also genannt nach dem Gründer von Korntal, Christian Gottlob Hoffmann, Christian Wilhelm Hoffmann und sein Sohn hieß ja dann auch Wilhelm Hoffmann, der begabte Missionsinspektor der Basler Mission. Der sich immer damit gebrüstet hat, in Basel haben wir eine Mission über den engen Grenzen der Denominationen. Wir fragen nicht nach anglikanisch, nach reformiert, nach lutherisch. Wir sind die Kirche von morgen. Nicht rückwärtsgewandt. Und wir sind auch nicht national ausgerichtet. Wir fragen nicht danach, ob einer Elsässer, Schweizer, Baden oder Württemberger ist. Wir sind das Volk Gottes, das zum Ziel seiner Wiederkunft unterwegs ist. Und dann wird der gleiche Wilhelm Hoffmann, Generalsuperintendent der Kurmark und Domprediger in Berlin, und entwickelt plötzlich die Idee einer germanischen Kirche. Weil Deutschland so viel Segen anvertraut ist, deshalb hat eine germanische Kirche, vom Deutschtum geprägte Kirche des Kaiserreichs, Kaiser Wilhelms, Europa zu segnen. Es gibt Traditionen, denen man auch geistesgeschichtlich gar nicht so schnell entkommt, selbst wenn man will. Traditionen können wie eine Vogelfalle sein, die harmlos aussieht und plötzlich zustand. Und wir wissen etwa, dass Evangelisten in der besonderen Gefahr waren und sind, weil sie auf Zeitströmungen eingehen wollen, dass sie plötzlich auch von Zeitströmungen mitgerissen werden. Dass sie plötzlich grüner reden als die Grünen oder nationalsozialistischer als die Nazis. Wir müssen nur fragen, ist es die Stimme unseres Herrn, die in den Traditionen ist? Aber nun möchte ich mit Ihnen den Blick lenken zu einem der großen Urbekenntnisse der Christenheit. Wir wollen ja eine Bibelarbeit haben. Und ich bitte Sie, den Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus aufzuschlagen. Epheser 1, Abvers 17. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Großartige Formulierung. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, Shekinah, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der Gott in Christus gewirkt hat. Also die gleiche Macht der Stärke hat uns zum Glauben gerufen und Jesus auferweckt. Durch sie, durch diese Macht der Stärke, hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und jetzt lese ich weiter bei Kapitel 2, Vers 5. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnaden seid ihr selig geworden, und hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Also hier haben wir eines der Zeugnisse für das grundlegende Urbekenntnis der Christenheit: Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Es geht durch alle neutestamentlichen Stimmen, Gruppen, Frömmigkeitstypen hindurch. Und es wird damit deutlich gemacht, wer der Herr im Haus der Kirche ist. Er, der auf dem Thron des Vaters ist, nicht nur Throngenosse des Vaters, sondern der den Thron Sitz einnimmt, dort zur Rechten Gottes. Ausführungsorgan Gottes. Lassen Sie mich einen Augenblick da verharren. Bruder Schröder weiß schon, was kommt. Ich bin fasziniert in den letzten Monaten durch einen Aufsatz von Martin Hengel, Tübingen, Neutestamentler, in dem er darauf hingewiesen hat, dass das meist zitierte alttestamentliche Zitat im Neuen Testament Psalm 110, Vers 1 ist. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege die Feinde zum Schemel deiner Füße. Ein paar Erinnerungen. Jesus gefragt wird von Pharisäern, Sadduzäern: Wie ist das mit dem Zoll? Wie ist das mit der Auferstehung? Sagt Jesus: Dann will ich euch auch was fragen. Wie ist denn das mit der Stelle, dass David sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten. Wen hat er da gemeint mit seinem Herrn? Und sie konnten ihm nichts antworten. Ein Wort, das Jesus wichtig war. Ein Prozess Jesu. Bist du der Christus? Ja. Wir werden Menschensohn sitzen sehen zur Rechten Gottes und kommen mit der Wolke des Himmels in Kraft. Markus 16. Er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Apostelgeschichte 2. Wenn Petrus sagt: Woher kommen diese Gaben? Es ist wie bei einer Königskrönung, da kriegt das Volk Gaben. In Württemberg war es sparsam. Wenn der König oder der Herzog gekrönt wurde, hat jeder ein Brötchen bekommen. Das war's dann. Wenn neuer Bürgermeister eingesetzt wurde, noch eine rote Wurst. Also woher kommen die Gaben? Von dem, der jetzt zur Rechten Gottes ist. Hier hat Gott wahrgemacht, was David vorausgesagt hat, setze dich zu meiner Rechten. Deshalb wisse das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus zu einem Herrn gemacht hat. Und jetzt können Sie weitermachen bis hin zur Offenbarung, wie ich mich gesetzt habe auf den Thron meines Vaters. Kolosser 3. Suchet, was droben ist, da Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Auch hier im Epheserbrief kommt es mehrfach, Kapitel 4, er ist aufgefahren in die Höhe, vor allem das Johannesevangelium. Ist ja durchzogen von diesem Bekenntnis, fängt an mit der Kritik an Mose, niemand ist gen Himmel gefahren. Der Mose ist gestorben dort, am Berg Nebo. Der ist nicht, wie man in Israel sagte, gen Himmel gefahren. Nur der ist gen Himmel gefahren, der herabgekommen ist vom Vater. Bis hin, Johannes 20, 21, fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Wenn ich jetzt auffahre zu meinem Vater. Durch alle Stimmen des Neuen Testaments, wir halten noch mal fest mit Engeln, dies, das meist zitierte alttestamentliche Zitat, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Das ist eine ganz große Hilfe, auch für uns, die wir in diesen Tagen überlegen wollen, wie es denn ist mit den Traditionskirchen, ob da geistliches Leben versandet ist, erstickt ist oder geistliches Leben da ist, wie es in unseren Missionsgesellschaften ist. Dieses Bekenntnis könnte ein Ruf zur Sache sein. Ist wirklich der lebendige Jesus uns wichtig? Nur als Garnierung oder ist er der Herr? Ich war in diesen Tagen bei einer privaten Bibellese. David-Geschichte. David überlegt, soll ich den Tempel bauen? Fragt den Propheten Nathan, seinen religiösen Berater, soll ich? Der sagt, nur zu, tu, was dir ins Herz kommt, der Herr ist mit dir. Und des Nachts kommt die Stimme des Herrn zu Nathan. Nein, der David soll das nicht bauen. Sind wir bereit, nachdem wir Mehrheitsbeschlüsse gefasst haben, in unseren Entscheidungsgremien zu fragen, Herr, war es denn richtig? Oder ist dann unser Gebet jetzt, Herr, segne ab, was wir beschlossen haben? Das ist die Frage an uns, nicht an Traditionskirchen in erster Linie. Wer wirklich Chef ist, wer Herr ist. Und dieses Bekenntnis, er sitzt zur Rechten Gottes, könnte auch für uns ein Ruf zur Sache sein, wer Nummer eins ist. Wir sein Haus oder er der Hausherr. Wir, Epheserbriefsprache gesprochen, Sorma, Leib. Der ist nichts anderes als ein Rumpfparlament ohne das Haupt. Auch unsere Beschlussgremien sind höchstens Rumpfparlamente, ohne das Haupt. Es könnte ein Ruf zur Sache sein, ich denke jetzt zurück an jenen denkwürdigen voradventlichen Tag in Neu-Delhi 1961, als der doch wohl unglückselige Beschluss gefasst wurde, den Internationalen Missionsrat zu integrieren mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen. Das lohnt sich doch immer nachzulesen, die Rede, die damals Bischof Leslie Newbegin als noch amtierender letzter Generalsekretär des Internationalen Missionsrates gehalten hat. Mit der Frage, ob diese Integration segensreich sein wird. Frage, dass die Missionen, die eigentlich von Haus aus, abgesehen von der Church Missionary Society der anglikanischen Kirche, freie Werke waren, sich plötzlich verschmelzen mit den Kirchen. Und wir haben ja die ganzen Turbulenzen, die dann auch zur AM führten, hier in Deutschland in der Folge jenes Beschlusses gehabt. Und Newbegin hat gesagt, es wird alles drauf ankommen, dass erkennbar bleibt der grundlegende Ruf, auch bei der neuen Verschmelzung. All diese Gesellschaften und Kirchen muss sein, don't look on us, look on him. Schau doch nicht auf uns, schaut auf ihn. Wir sind höchstens Hilfsdruck dieses großen Herrn. Also ein Ruf zur Sache, er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist der Herr. Aber es gibt es schon im Epheserbrief und in der Geschichte der Auslegung des Epheserbriefes bis heute erkennbar zwei Tendenzen, die einander zu widersprechen scheinen. Aber es gilt, was Michael Hahn in Württemberg einmal gesagt hat, der Feind versucht mich immer da und will mich dir entführen. Er probiert es an verschiedenen Stellen. Er hat eine vielfältige Strategie. Die erste Strategie ist, dass es die starken Tendenzen nach unten gibt. Dass die Ehre Jesu usurpiert wird, weggenommen wird, geraubt wird und der Kirche zugemessen wird, zur Erbpacht übergeben wird. Ich bin im letzten Herbst wieder beeindruckt gestanden vor den großen Pantokrator-Darstellungen im Dom von Pisa und Florenz. Da hat ja die katholische Kirche das übernommen von den großen Pantokrator-Darstellungen in Chorräumen der orthodoxen Kirchen. Jesus ist der Herr. Eindrücklich dargestellt. Jesus als Triumphator. Aber im Nu wurde daraus die Ecclesia Triumphans, die Ehre Jesu geraubt und der Kirche zugemessen. Das liegt in der Natur unserer Welt. Schon unser schwäbischer Landsmann Schiller hat gesagt, es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen und das Erhabene in den Staub zu ziehen. Tendenz, wir kriegen doch das, was als Ehre eigentlich ihm gebührt. Es gibt es ja nicht bloß im anglikanischen und katholischen und orthodoxen Raum, dass man Würdeprädikate Jesu allein selig machen. Er ist der Mittler. Er ist unüberwindbar. Er ist der Hort der Wahrheit. Die Kirche ist höchstens eine Säule der Wahrheit. Nach dem Pastoralbrief. Dass wir das sehr schnell auf die Kirche, auf uns beziehen. Das lassen Sie mich mal selbstkritisch im Blick auf die Ludwig-Hofacker-Vereinigung sagen, mit der ich mitarbeiten darf. In sämtlichen Prospekten sagen wir, wir legen Wert darauf, dass unsere Arbeit glaubensweckend und glaubensstärkend ist. Unsere Arbeit? Warum glauben wir? Weil die Macht seiner Stärke groß ist, nicht die Macht der Hofacker-Vereinigung, die Glaubensweckend schafft. Ist die Würde unseres Lebens, wenn er uns als Mitarbeiter benutzt, aber glaubensweckend ist Jesus in Auferstehungskraft. Und glaubensstärkend, denkst du doch, was Jesus zum Petrus gesagt hat? Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das können wir mit einem ganzen Netz von Bibelschulen nicht schaffen und Aktivitäten, was er tun kann. Wir sind auch als gute Evangelikale in der Gefahr, dass wir Würdeprädikate, Eigenschaften, die eigentlich Jesus gebühren, zu schnell bei uns verbuchen, bei uns in Erbpacht nehmen. Denken Sie dran, die schlimmste Gruppe in Korinth, die Spaltungen verursacht hat, war die Gruppe, die gesagt hat, ich bin christisch. Bei mir ist Christus gut aufgehoben. Ganz anders ist, wenn Sie mal das Lied der 400 Jesus Christus herrscht als König. Irgendwo kommt es am Schattenbuch auf. Sie kennen es hoffentlich auswendig. Aufschlagen. Jesus Christus herrscht als König. Ein Lied, das eigentlich im Grunde genommen das aufnimmt, er sitzt zur Rechten Gottes. Er herrscht als König. Und dem entspricht im Aufbau die letzte Strophe. Ich auch auf der tiefsten Stufe. Ich will glauben, reden, rufen, Jesus Christus herrsche du. Da ist nichts von der Ehre plötzlich Jesu übertragen auf den armen Philipp Friedrich Hiller und auf alle, die es ihm nachgesungen haben. Und dazwischen steht einiges von der Gemeinde. Jesus Christus ist der eine, der die gegründete Gemeinde, die ihn ehrt als teures Haupt. Er hat sie mit Blut erkauft. Trachten irdische Monarchen, dieses Herdlein anzuschnarchen. Oh, ihr Hirte lacht dazu. Er lässt diese kleinen Großen sich die Köpfe blutig stoßen und den Schafen gibt er Ruhe. Da ist noch, wie man theologisch sagt, der eschatologische Vorbehalt. Die geheiligte Gemeinde weiß, dass eine Zeit erscheine, da sie ihren König grüßt. Jetzt bin ich noch auf der tiefsten Stufe. Also hier ist das Verhältnis von Distanz und Nähe, vom Pantokrator Triumphans zur armseligen Gemeinde hin durchgehalten. Wir werden uns heute Morgen mit ein paar Stellen aus dem Epheserbrief beschäftigen. Da können Sie in der Auslegung des Epheserbriefs dasselbe sehen. Die Theologen haben sich darauf geeinigt, von konservativ bis liberal, dass der Epheserbrief in erster Linie ein ekklesiologischer Brief ist. Karl Barth, Kirche Dogmatik 4, ist die Magna Carta der Gemeinde, der Kirche. Ja, da steht einiges drin, dass wir Bürger mit den Heiligen werden. Das ganze Ziel der Arbeit Jesu besteht darin, dass wir der heilige Tempel werden, mit dem er der Grundstein ist. Und dass wir würdig wandeln in der Berufung, mit der wir berufen sind. Und dass wir wach werden, damit Christus uns erleuchten kann. Aber er muss es tun. Wie kommen denn die Exegeten dazu zu sagen, das sei ein ekklesiologischer Brief? Weil da ein bisschen was über die Gemeinde drinsteht. Das ist in erster Linie ein christologischer Brief. Ich habe es noch im Ohr bei meinem verehrten Lehrer und Chef, Bischof Martin Haug. Wenn der den Epheserbrief ausgelegt hat, da musste er gar nicht mehr viel dazu sagen, sondern wie er den Text verlesen hat. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen, himmlischen Gütern in ihm. In ihm hat er hineingerufen. In ihm haben wir die Erlösung. In ihm haben wir eine Hoffnung. In ihm sind wir zum Erbe gekommen. Durch das Opfer seines Leibes hat er die Mauer abgerissen. Er ist der Grundstein. Ein christologischer Brief mit einer Christologie, die durch und durch soteriologisch gefärbt ist, wo nicht bloß um die Ehre Jesu geht, sondern was dieser erhabene Heiland für uns bedeutet, was er an uns tut. Also die erste Bewegung, die erste Sogkraft ist eine Sogkraft nach unten, dass wir die Ehre Jesu sofort auf die Gemeinde beziehen. Leonhard Fent, ist Ihnen der Name noch vertraut? Ehemaliger katholischer Professor, hochgelehrt, im Dritten Reich zum Glauben gekommen, evangelisch geworden, Missionslehrer in Bad Liebenzell, der viele Klassen und Jahrgänge geprägt hat und auf dem Sterbebett in Augsburg wieder zurückkonvertiert zur katholischen Kirche. Also auch in Frage Traditionskirchen und evangelikal und so weiter. Und Fent hat gesagt, in der ganzen Geschichte des Epheserbriefs ist offenkundig die Tendenz, dass die herrlichen großen Aussagen über die Gemeinde Jesu, über den Leib Jesu, sofort genommen werden zur Stützung der vorfindlichen Kirche. Die vorfindliche Kirche wird sofort identifiziert mit jenen großartigen Aussagen, die im Epheserbrief stehen, anstatt dass die bestehende Kirche oder Missionsgesellschaft ergänzlich es zum Beichtspiegel nimmt. Sind wir denn so? Was fehlt denn an der Herrlichkeit Jesu, die er uns zugedacht hat? Also das ist die erste Sogbewegung. Die Herrlichkeit Jesu wird heruntertransponiert und sofort der Gemeinde übergeben. Die zweite Sogkraft ist ein Sog nach oben. Die Segelflieger sprechen, glaube ich, vom Bart, dass man einen Bart erwischt, der einen plötzlich wie ein Lift nach oben befördert. Offenbar muss das damals schon so gewesen sein, die Exegeten streiten sich zwar noch immer drum, wie das mit der Gnosis damals war, und wir lassen sie ruhig streiten, uns genügt es an dem, was wir heute vorfinden. Wir Evangelikale werden ja weit überboten in unserer Jesusverehrung durch eine ökumenische Theologie, die so hoch über Jesus denkt, dass etwa wie vor ein paar Wochen in Salvador de Bahia gesagt werden kann, wir können es doch diesem erhabenen Jesus nicht verbieten, auch in anderen Religionen und Kulten zu wirken. Das war im Grunde genommen die Gnosis vor 2000 Jahren, dass man sagte, Jesus ist der Herr der gesamten Weltwirklichkeit. Und wenn wir uns unter die Stoicheia zu Cosmo begeben, unter die Mächte und Gewalten begeben, wir uns letztlich unter Jesus. Danke. Transpirieren gehört bei mir dazu, das ist immer gesund. Das Versuchliche ist heute, dass uns längst rechts ökumenische Theologen überholt haben, die so groß über Jesus denken, wie wir gar nicht denken können. Die längst die irdischen Spuren des Offenbarers weit hinter sich gelassen haben. Nämlich, dass Jesus, der auf unsere Welt gekommen ist, Wert darauf gelegt hat, dass Glauben gibt. Wir haben vorher eine Stelle gelesen, die Macht seiner Stärke zielt darauf, dass es bei uns Glauben gibt. Glauben, die Verbundenheit mit Jesus. Meinst du, wenn der Menschensohn kommen wird, dass er Glauben finden wird auf Erden? Die große Sorge Jesu. Staunen Jesu über den Hauptmann von Kapernaum. Über der Frau von Tyrus und Sidon, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Man gehört nicht automatisch zu jenem großen Jesus, dem Weltherrscher, der in allen Religionen und Kulten wirkt. Die Konsequenz ist, dass nicht mehr auf den Glauben ankommen. Man muss nicht mehr zum Glauben rufen. So irgendwie gehören ja alle dazu. Neulich hat mich ein Verantwortlicher der Presse, der aber nicht zum Laden von Wolfgang Barke gehört, gesagt, Mensch, hier, ich bin umgeben von Leuten, die überhaupt nichts mehr glauben und nicht überzeugt sind, dass in der Kirche der Glaube wichtig ist. Und der Eberhard Stammler hat mir neulich gesagt, die Kirche wird daran zugrunde gehen, dass sie gar nicht mehr merkt, dass Glaube wichtig ist. Sondern eine ganz primitive Allversöhnungstheologie bricht sich Bahn. In allen Religionen und Kulten sind sie ja letztlich doch unter dem einen Herrn Jesus. Der Apostel Paulus hat im Epheserbrief zwei Stellen, zwei Keile, die er hineintreibt in diese falsche Religiosität. Einmal Jesus kommt auf den Glauben an. Die Macht Jesu, die Macht Gottes, die Jesus aus dem Grab geholt hat und zu Rechten Gottes gesetzt hat, ist jetzt darin wirksam, dass sie bei euch Glauben schafft. Und andere Keil, durch das Opfer seines Leibes hat er die Feindschaft abgetan. Epheser 2, Vers 14, durch das Opfer seines Leibes. Durch seinen Leib hat Jesus versöhnt. Es hat sie in sein Blut
gekostet.
Ich habe in diesen Tagen etwas gearbeitet bei Ludwig Hofacker, weil nächstes Jahr sein 200. Geburtstag wäre. Schade, dass es nicht mehr erlebt. Er hat es so nüchtern immer in seinen Predigten gesagt: Wann ist Jesus am anbetungswürdigsten? Wenn er sein Haupt neigt und stirbt, wenn seine Züge sich im Tod entstellen, wenn er ausruft: Es ist vollbracht. Da ist er anbetungswürdiger, als wenn der Vater zu ihm sagt: Setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Anbetungswürdiger ist er in seinem Todesleiden als in seiner Lebensherrlichkeit. Hier merken Sie, dass Hofacker eine neutestamentliche Bewegung aufgenommen hat. Wir wollen Christologie nicht anders haben als Soteriologie. Und Soteriologie nicht bloß, dass Jesus uns hier und dort hilft, sondern dass er uns armen Sünder hilft, wie es hier ab Vers 1 im Kapitel 2 heißt: Wir aus Kindern des Zorns und des Todes Bürger mit den Heiligen macht. Das ist Soteriologie. Dass er seinen Leib gegeben hat, damit verdammte Menschen mit ihm in die Herrlichkeit Gottes kommen können. Der Erhöhte ist und bleibt das Lamm, das erwürgt ist und darum den Lobpreis der Gemeinde verdient. Denken Sie auch an den Hebräerbrief, lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, ob er wohl hätte geehrt werden können, er duldet die Schmach. Da haben Sie in einem Vers, in einem Satz, das, was im Neuen Testament quer durch wichtig ist. Der erhöhte Jesus, Anfänger und Vollender des Glaubens, er verdient alle Ehre, aber er erduldete die Schmach. Das ist Soteriologie, die auf dem Boden bleibt und nicht abhebt in Himmelssphären. Der Epheserbrief, wenn er diesen Schwerpunkt setzt: Jesus ist der, der mit dem Opfer seines Leibes seine Gemeinde erlöst hat, bleibt im Kontext des Neuen Testamentes. Ich habe am Anfang darauf hingewiesen, dass Psalm 110: Setz dich zu meiner Rechten, bis dass ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße, im Neuen Testament eine so große Rolle spielt. Psalm 110. Dir werden Kinder geboren, wie der Tau aus der Morgenröte. Das, was wir in unserer Missionsarbeit erbitten. Tau aus der Morgenröte, kann man nicht sagen, wie kommt's? Er ist plötzlich da. Dass Gott uns so Frucht unserer Arbeit schenkt. Dass ein Ludwig Krapf nach 50 Jahren Missionsdienst sagt: Vergeblich, vorbei, nichts ist passiert. Und nach 100 Jahren die gesamte ostafrikanische Erweckungsbewegung sagt: Das verdanken wir Ludwig Krapf und dem Herrn, der da eben durch ihn gewirkt hat. Wie Tau aus der Morgenröte. Lässt sich nicht eine Traditionskette feststellen, aber irgendwie hat Gott das Torso, das Fragment benutzt, um etwas draus zu machen. Eine interessante Beobachtung, dass bei dieser Würdigung von Psalm 110 nicht das sieghafte Herrschen Jesu die große Rolle spielt, nur an zwei Stellen. 1. Korinther 15, er muss herrschen, bis dass er seine Feinde legt zum Schemel seiner Füße. Der letzte Feind ist der Tod. Und Epheser 6, seid stark und im Herrn und im Macht seiner Stärke. Da wird das von der sieghaften Stärke Jesu deutlich. Warum? Damit wir am bösen Tag Widerstand tun und das Feld behalten können. Dass wir nicht aus unseren Löchern rausgeworfen werden. Von großen Siegeszügen ist hier überhaupt nicht die Rede. In der Macht seiner Stärke können wir uns festkrallen in unserem Zwei-Mann-Loch, damit wir nicht überrollt werden. Das ist Gemeinde Jesu, anfechtbar. Die kann, sieht aus wie eine geschlagene Armee. Aber in der Macht seiner Stärke bleibt sie und hält die Position. Was für ein Bild von Gemeinde Jesu. Im Neuen Testament ist vor allem aufgenommen die zweite Hälfte von Psalm 110. Er ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Ich erinnere Sie an drei Stellen. Römer 8, Vers 34. Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auferweckt ist und sitzt ist zur Rechten Gottes. Und was macht er da? Er tritt für uns ein. 1. Johannes 2, Vers 1. Und wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher beim Vater Jesus, der gerecht ist. Tritt für uns ein, Fürsprecher. Hebräer 8, Vers 1. Das ist nun die Hauptsache, von der wir reden. Was ist die Hauptsache unseres Glaubens? Wir haben einen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät. Und dann steht im Kapitel 7 und Vers 9, er tritt für uns ein, er bittet für uns. Das Leitbild des Neuen Testaments sind Missionsgesellschaften, die so schwach sind, die sagen, der einzige Trost ist, dass wir noch treue Spender haben. Nein, nicht mal das. Trost ist, dass der Herr Jesus vor dem Tod des Vaters an uns denkt und für uns Schwache eintritt. Dass er das erste Gebet spricht, bevor ich frühmorgens mein Gebet spreche. Soteriologie, die so gelehrt und ernst genommen wird, kann auch zu einer recht verstandenen Ekklesiologie kommen. Walter Blach, einst als Basler Missionslehrer in Wuppertal, in Nachkriegszeiten, hat uns vor langen Jahren schon gelehrt, dass Kirche nicht anders zu sehen ist als ein Hospital, das einen großartigen Arzt hat. Die Gefahr, dies zu vergessen, besteht bei Traditionskirchen, aber nicht weniger auch bei evangelikalen Aktionen, Werken und Missionswerken. Wir sind ein Hospital mit viel Fußkranken. Aber wir haben einen großartigen Arzt. Was wir lernen können, lasse mich all das, was ich versucht habe zu sagen, in ein paar Sätze zusammenfassen. Erstens, der zu Gottes Thron erhöhte Christus bleibt in Ewigkeit das geschlachtete Lamm, der hohe Priester, der Fürbitter, der Pfleger seiner bedürftigen Gemeinde. Denken Sie im Epheserbrief. Er sorgt dafür, wenn die Runzeln und Flecken hat. Die ganzen Begriffe einer Wochenbettpflege sind da. Die Windeln, ganz führt der Paulus nicht aus, aber wir können uns vorstellen, was das für ein Geschäft ist. Nicht? Der Pfleger seiner Gemeinde. Zweitens, der himmlischen Würde des erhöhten Christus korrespondiert ekklesiologisch gesehen die ganze Bedürftigkeit der Gemeinde Jesu, seines Leibes. Drittens, die Besonderheit, ja die Unüberwindlichkeit der Gemeinde Jesu ist darum garantiert, allein durch die Verbundenheit mit dem Haupt. Alle Formen von geistlicher Querschnittlähmung machen den Einfluss des Hauptes des erhöhten Christus unmöglich. Und die Größe der Gotteskraft, die Hauptfunktion, ist nicht einfach irgendeiner Gemeinde oder Aktion zur Erbpacht übergeben. Viertens, die eigentliche Gemeinde- und Kirchenleitung geschieht durch Jesus Christus in höchstinstanzlicher Entscheidung. Rechnen wir doch damit, dass der lebendige Jesus da ist, leitet, redet, mahnt, korrigiert. Fünftens, wir sollten uns bemühen, das Zeugnis von der Einzigartigkeit Christi auch in Worten und Begriffen auszudrücken, die heute verstanden werden. Großartig, wie Heinemann gesagt hat, eure Herren gehen, unser Herr kommt. Der Begriff Herr ist ja heute nicht klar, aber indem Heinemann bloß den Vordersatz gesagt hat, eure Herren gehen, ist plötzlich in eine Beziehung gesetzt zu den Machthabern dieser Welt. Wie können wir heute das bezeugen, die Einzigartigkeit Jesu? Lydia hat gesagt, er hält die Welt im Innersten zusammen. Aber dabei sollten wir aus dem Neuen Testament diese Denkbewegung lernen. Stephanus, ich sehe den Menschensohn sitzen zur Rechten Gottes. Menschensohn zur Rechten Gottes. Das Lamm, das erwürgt ist. Dass wir vom erhöhten, mächtigen Herrn so reden, dass zugleich die Rettung, das Erkauftwerden von der Sünde, mit einbeschlossen ist. Und sechstens, da in unseren Zeiten eine Verkündigung üblich geworden ist, die ohne den Ruf zum Glauben auskommt, sollten wir umso deutlicher und umso herzlicher einladen dazu, dass es im Glauben, in ihm, Gemeinschaft mit diesem erhöhten Christus, mit diesem erhöhten Fürbitter gibt. Dieselbe Kraft, noch einmal, die Jesus von Toten auferweckt hat, ist darauf aus, uns zum Glauben zu führen. Und dieser Glaube kann nicht ersetzt werden durch die formale Zugehörigkeit zu irgendeiner Gemeinde, zu einer Aktion oder Kirche. Jetzt danke ich Ihnen, dass Sie lange ausgehalten haben. Ich darf mit einem Geschichtle schließen. Ich war entsetzt geschwind, als der Bruder Büsing mir das Thema gegeben hat. Und was Sie jetzt erlebt haben, erinnert mich an eine Geschichte. Eine unserer Kinderschwestern, eine Großhebacher Diakonisse, die 40 Jahre lang Kinder in Ulm erzogen hat, noch nach der alten Methode, wenn ein Kind ein bisschen frech war, hat es auch ein paar auf den Allerweitesten bekommen. Eins dieser Kinder hat seinen Weg gemacht, begabter Zahnarzt geworden. Und die Kinderschwester ist zum Zahnarzt in die Sprechstunde gekommen. Der Zahnarzt ist hereingekommen und hat gesagt, jetzt kommt Revanche. Und das war die Revanche für ihr schwieriges Thema. Danke.